Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie heute Silke Hane. Es soll ein Paradigmenwechsel in der deutschen Klimapolitik sein und kommt ausgerechnet aus dem Wirtschaftsministerium. Peter Altmaier will eine Charta für Klimaneutralität und Wirtschaftskraft. Dazu gleich mehr. Außerdem, MAN streicht 9.500 Stellen in Deutschland und Österreich. Großbritannien und Japan schließen ein Handelsabkommen und in Europa sorgt die Digitalsteuer für Kontroversen zwischen Deutschland und Frankreich. Der Himmel über Kalifornien und anderen US-Landesteilen erleuchtet aktuell bedrohlich orange. Die Waldbrände wüten so schlimm wie selten. Ein Beispiel dafür, wie der Klimawandel unseren Planeten verändert. Eine Veränderung, der Deutschland nun stärker gerecht werden soll, zumindest wenn es nach dem Wirtschaftsminister Peter Altmaier geht. Er hat heute überraschend seinen Klimakurs geändert und auch Fehler eingestanden. Theo Gerst berichtet.
Wirtschaftsminister Peter Altmaier ändert den Kurs beim Klimaschutz und damit in der politischen Prioritätenliste. Bisher war das Wirtschaftsministerium nicht der Vorreiter beim Klimaschutz. Dieser dürfe die Wirtschaft nicht überfordern und Unternehmen im globalen Wettbewerb nicht benachteiligen. So klang das bisher. Seit heute klingt das anders.
Ich bin der Auffassung, dass wir Klimaschutz als die zentrale und vorrangige Herausforderung unserer Generation begreifen und auch entsprechend handeln müssen.
Bei allem Handeln der Regierung wie auch der Wirtschaft soll der Klimaschutz künftig vor oder über allem rangieren. Damit es so kommt, hat Altmaier ein 20-Punkte-Programm erarbeitet.
Der erste Punkt ist, wir wollen eben vor der Bundestagswahl partei- und fraktionsübergreifend eine Charta für Klimaneutralität und Wirtschaftskraft. Sie soll vom Bundestag und vom Bundesrat verbindlich beschlossen werden. Sie steht aber auch Ländern und Kommunen sowie gesellschaftlichen Organisationen und einzelnen Unternehmen zum Beitritt offen. Denn das wäre ein historischer Kompromiss zwischen Klimaschutz und Wirtschaft.
Die Charta soll so angelegt sein, dass das Notwendige, also der Klimaschutz, außer Streit gestellt wird, so formuliert es der Wirtschaftsminister. Seine Charta soll sicherstellen, dass Wahlkämpfe oder wechselnde Koalitionen und Regierungen am grundsätzlichen Kurs in Sachen Klimaschutz nichts ändern. Es soll ein marktwirtschaftlicher Kurs sein, der im Wesentlichen darauf fußt, den Ausstoß von CO2 zu verteuern. Dafür will Altmaier im europäischen Emissionshandel die bislang zulässige CO2-Menge reduzieren und in Deutschland den ab kommenden Jahr geltenden CO2-Preis von 25 Euro je Tonne anheben. Details hierzu nannte er heute jedoch noch nicht. Gleichzeitig schwebt ihm aber auch vor, ab 2022 für jedes Jahr bis 2050 ein jährliches Ziel bei der CO2-Minderung festzulegen.
Damit weiß jede Generation, welches Ausmaß an Minderungsverpflichtungen auf sie zukommt. Damit können wir die Lasten verteilen.
Und so vermeiden, dass der größte Teil an CO2 erst am Ende, wenn die Zeit knapp wird, eingespart werden muss. Zu Altmaiers Plänen gehört auch, künftig einen bestimmten Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts für Klimaschutz auszugeben. Bund, Länder und Gemeinden sollen schon 2035 klimaneutral sein. Die EEG-Umlage soll gesenkt und auf niedrigem Niveau stabil gehalten werden. Firmen, die umweltfreundlich und damit teurer produzieren, sollen durch Ausgleichsabgaben auf Produkte aus billigerer, umweltschädlicher Produktion geschützt werden. Altmaier räumte heute ein, vieles davon hätte schneller und früher eingeführt werden können, jetzt aber müsse reagiert werden.
Wir gehen seit Jahrzehnten einer ökologischen Katastrophe entgegen. Wir wissen dies seit 3 Jahrzehnten. Wir haben reagiert, aber insgesamt nicht entschieden und nicht ausreichend genug.
Abgestimmt oder angekündigt hatte Altmaier seinen Kurswechsel nicht. Umweltgruppen lobten ihn dennoch, den Worten müssten jetzt aber Taten folgen. Über den neuen Rückenwind freute sich auch Umweltministerin Svenja Schulze. Noch weiter ging Ottmar Edenhofer, Chef des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Altmaier habe jetzt die Chance, als ein Ludwig Erhard der Klimawende in die Geschichtsbücher einzugehen.
Theo Gerst berichtete. Der Wirecard-Untersuchungsausschuss, er kommt aller Voraussicht nach. Heute wurde der Antrag in den Bundestag eingebracht. Ziel ist zum einen die Aufklärung. Wie konnte es dazu kommen, dass Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro nicht auffielen? Der Ausschuss soll aber auch, nach dem Willen der Opposition zumindest, Anstoß für Reformen sein. Doch bis das Gremium seinen Bericht vorlegt, will Finanzminister Olaf Scholz nicht warten. Unmittelbar nach Aufliegen des Skandals hatte er schon erste Reformen versprochen. Er will die BaFin mit Sonderprüfungsrechten stärken. Wirtschaftsprüfer sollen besser kontrolliert werden. Aber ist mehr Kontrolle auch bessere Kontrolle? Nein, sagt dazu Dominik Enste vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Er hat eine Studie zu Kontrolle und Vertrauen in der Wirtschaft erstellt, die dem Deutschlandfunk vorliegt. Und über dieses Spannungsverhältnis konnte ich vor der Sendung mit ihm reden. Als erstes habe ich Dominik Enste mit Blick auf den Wirecard-Untersuchungsausschuss gefragt, wie wichtig ist so eine Aufklärung nach so einem vielschichtigen Versagen, wie es sich hier abzeichnet, für die Vertrauenshygiene?
Es ist sehr wichtig, dass man feststellt, dass wenn Fehlverhalten stattgefunden hat, auf welcher Ebene auch immer, von welcher Person auch immer, dass das unabhängig vom Ansehen der Person tatsächlich eben auch aufgeklärt wird und dass man dann prüft, was in Zukunft getan werden kann. Insofern dann erkennbar wird, dass eben solche Dinge nicht unter den Tisch gekehrt werden, sondern dass man sich darauf verlassen kann, dass man auf Regelungen auch vertrauen kann am Ende.
Was spricht dagegen, zum Beispiel die BaFin mit mehr Rechten auszustatten, wenn sie doch hier ja zumindest nicht früh genug reagiert hat?
Also nur mehr von demselben, was im Wirecard-Skandal nicht funktioniert hat, hilft nicht. Also nur die Dosis zu erhöhen, hilft am Ende nicht, dieses Problem am Ende zu lösen, sondern wichtig ist, dass man intelligent prüft, in welcher Weise Versagen vorgelegen hat und ob das überhaupt mit mehr Kontrolle wirklich eingedämmt werden kann oder ob man nicht am Ende eher sagt, okay, wenn Dinge aufgedeckt werden, dass dann die Sanktionen entsprechend härter sein müssen, dass von vornherein der Anreiz geringer ist, tatsächlich auch entweder den Betrug zu begehen oder aber auch bei der Prüfung vielleicht ein Auge zuzudrücken.
Und Sonderprüfungsrechte, das ist aus Ihrer Sicht nur mehr vom Gleichen oder hat das schon eine andere Qualität?
Es kommt darauf an, wie die Möglichkeiten ausgestaltet sind. Das heißt, wenn es nur darum geht, nochmal genau zu gucken, ob denn juristisch alles in Ordnung gewesen ist, nochmal zu schauen, ob denn tatsächlich alle Unterlagen vorgelegt haben, dann halte ich davon sehr wenig, weil es geht bei dem gesamten Skandal ja eher darum, dass genau das ganz gut gefälscht wurde, offensichtlich oder sehr gut gefälscht wurde. Und wichtiger wäre es, eine ganzheitliche Betrachtung hinzuzuziehen, also eher zu schauen, ob das Geschäftsmodell funktioniert, ob bestimmte Interessenlagen dazu führen, dass Augen zugedrückt werden, dass die Person integer ist. Also mit anderen Worten eher einen interdisziplinären Ansatz zu wählen, der einfach breitere Aspekte berücksichtigt als eine rein juristische Kontrolle.
Das wäre ja eigentlich auch Aufgabe der Prüfungsgesellschaften, deren Ansprechpartner wiederum die Aufsichtsräte in den Unternehmen sind. Wieso sollte man Wirtschaftsprüfer, die ja oft auch als Berater fungieren, also nicht immer frei von Interessen selber sind, nicht auch einer stärkeren Kontrolle unterziehen, wenn sie hier gegebenenfalls eben eklatant versagt haben?
Und zum einen, da gibt es schon sehr viele Maßnahmen, die man juristisch dort vorgenommen hat. Wichtiger erscheint mir dabei, tatsächlich eine Haftung stärker mit einzubetten, sodass man von vornherein auch sich bewusst ist, dass man die Reputation verliert, dass man nachher keine Aufträge bekommt, wenn entsprechende Schäden auftreten. Weil was wir jetzt erleben, ist, dass wir wieder eine juristische Debatte darüber führen, ob man nicht doch alles getan hat und mit einem kleinen Seitenvermerk auf irgendeinem Bericht dann doch darauf hingewiesen hat, dass möglicherweise etwas nicht funktioniert. Das geht für mich stärker in eine sehr einseitig, fast blinde Kontrolle, die sich nur darauf verlässt, dass man juristisch alles geprüft hat. Und das erscheint mir manchmal tatsächlich sogar gefährlicher als ein blindes Vertrauen, weil es suggeriert eine Sicherheit, die niemals da sein kann. Weil egal wie viele Regeln Sie aufstellen, wie viele Prüfungen Sie machen, wenn jemand Betrug begehen will, wird er in der einen oder anderen Weise Wege finden. Und dann müssen eben entsprechend die Strafen hoch genug sein, dass von vornherein der Anreiz wegfällt, etc.
Sanktionen zur Abschreckung schlagen Sie jetzt vor als konkrete Folge. Doch wenn jetzt die Kontrollinstanzen tatsächlich die sind, die Scheuklappen aufhatten und gesagt haben, ich prüfe bis dahin, wo es meine juristische Verantwortung ist und nicht weiter, ist dann nicht auch bei den Kontrollinstanzen eine Reform notwendig, um diese Kultur zu verändern?
Da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an. Also wir brauchen eine andere Art der Kultur, auch im Miteinander, aber auch in Unternehmen. Und die Studie, die wir erstellt haben, indem wir uns mal angeschaut haben, inwiefern kulturelle Prägungen denn auch das Verhalten beeinflussen, zeigt ganz eindeutig, dass eine Vertrauenskultur herrscht. Und wenn Fehlverhalten auftaucht, dann wird das drastisch sanktioniert, dass das eher dazu führt, dass tatsächlich auch Unternehmen erfolgreicher sind, dass weniger Betrugsfälle tatsächlich auftauchen. Und in diese Richtung zu argumentieren, in diese Richtung auch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weiterzuentwickeln, erscheint mir vielversprechender als in der alten Kultur mit noch mehr Kontrollen und noch mehr Maßnahmen, die ja vielleicht auch umgangen werden können, zu versuchen, das ganze Problem in den Griff zu bekommen.
In dieser Studie zum Thema Vertrauen halten Sie fest, dass nach zahlreichen Wirtschaftsskandalen der letzten Jahre das Vertrauen der Bevölkerung in deutsche Unternehmenslenker nicht besonders groß ist. Was können Unternehmen, insbesondere diejenigen, die Skandale auf sich geladen haben, denn tun, um Vertrauen in ihr Handeln wieder zu stärken, sofern sie noch am Markt sind?
Die wichtigste Botschaft ist immer auch erstmal, sich klarzumachen, die meisten Unternehmen agieren vertrauenswürdig. Aber Unternehmen, die einmal einen Wirtschaftsskandal hatten, tun gut daran, den sehr ehrlich, sehr transparent aufzuarbeiten und nicht sich hinter irgendwelchen juristischen Regelungen zu verstecken, sondern da dann auch klar das Fehlverhalten anzuerkennen und dann tatsächlich auch etwas zu verändern und es nicht nur auf dem Papier zu versprechen.
Aktuell bewegt sich in der Corona-Pandemie ja auch der Staat auf neuem Terrain, was Vertrauen und Kontrolle insbesondere von Infektionsschutzmaßnahmen anbelangt. Wie schlägt sich die Politik bei diesem Balanceakt und was kann die Wirtschaft daraus lernen?
Gerade Deutschland kommt sehr gut durch diese gesamte Pandemie aus verschiedensten Faktoren. So ganz klar ist uns, glaube ich, immer noch nicht, warum. Aber es hat natürlich am Ende auch viel damit zu tun, dass den meisten Menschen in Deutschland auch vertraut werden kann und umgekehrt, dass die meisten Menschen einander vertrauen. Und gerade in Notfallsituationen dann eben auch ein gutes Verhalten an den Tag gelegt haben. Und das ist so ein bisschen, was Unternehmen auch von der Regierung lernen können, sehr klar Orientierung zu geben, sehr klare Entscheidungen zu treffen, wenn dringende Notfallsituationen vorhanden sind und das dann aber auch schrittweise wieder abzubauen und am Ende dann eben wieder dazu überzugehen, Verantwortung, Vertrauen auch zu delegieren und den Mitarbeiterinnen beispielsweise im Unternehmen zu vertrauen, genauso wie die Bundesregierung schrittweise mehr den Bürgerinnen und Bürgern vertrauen sollte, dass sie ohne strenge Vorgaben und Regeln am Ende auch das Infektionsgeschehen minimieren können, indem man sehr simple Regeln ihnen vorgibt, also 1,50 Meter Abstand und Maske tragen. Ansonsten kann man aber selber entscheiden, wie viele Menschen beispielsweise auf einer Familienfeier sind.
So die Perspektive des Verhaltensökonomen und Vertrauensforschers Dominik Enste vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Dass der Lkw-Bauer MAN würde sparen müssen, hat sich schon vor der Corona-Pandemie abgezeichnet. Der heute bekannt gewordene mögliche Einschnitt von bis zu 9.500 Stellen bei der VW-Tochter ist allerdings unerwartet heftig. Michael Watzke mit Reaktionen aus München, dem Unternehmenssitz von MAN.
Einen personellen Kahlschlag bei MAN fürchtet die IG Metall, deren Hauptkassierer Jürgen Kerner, der auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei MAN Truck & Bus ist, nennt die Managementpläne aus der Münchner Unternehmenszentrale
ein Schlag ins Gesicht für alle Arbeitnehmervertreter und auch für die Beschäftigten. Dass die Situation bei MAN sehr angespannt ist, das ist kein Geheimnis. Aber die Größenordnung von 9.500 Beschäftigten, das ist fast jeder zweite Beschäftigte in Deutschland, Österreich, ist was, wo man nur den Kopf schütteln kann.
MAN hat in den vergangenen Geschäftsquartalen tiefrote Zahlen geschrieben. Man stehe vor großen Herausforderungen durch den technologischen Wandel, sagt MAN-Chef Andreas Tostmann. Vor allem bei Digitalisierung, Automatisierung und alternativen Antrieben brauche MAN eine Neuaufstellung, fordert der ehemalige Volkswagen-Markenproduktionschef, den der Wolfsburger Mutterkonzern zu MAN nach München geschickt hat, mutmaßlich zum Aufräumen. Das scheint Tostmann nun mit eisernem Besen tun zu wollen, gegen den Widerstand der Gewerkschaft. Der Ärger bei den Arbeitnehmern sei gewaltig, sagt Jürgen Kerner von der IG Metall und spricht von Vertrauens- und Vertragsbruch.
Wir haben eine Beschäftigungssicherung und eine Standortsicherung im Unternehmen bis zum Ende des Jahres 2030. Und wir sind bereit, sag jetzt mal, aufgrund der Not vernünftig zu verhandeln. Aber es muss ein klares Commitment geben, keine Kündigungen, Standorte bleiben erhalten und die Zahl ist völlig unakzeptabel.
Unterstützung erhält Kerner auch aus der Politik. Horst Arnold, Fraktionsvorsitzender der bayerischen SPD, wirft MAN vor, im Schatten der Corona-Krise besonders viele Stellen abbauen zu wollen. Dabei biete Covid ganz aktuelle Lösungsansätze.
Wir haben jetzt gerade in dieser Zeit genügend Mittel auch, was die Wirtschaftsförderung anbetrifft, ob das der Bayernfonds ist, ob das eine staatliche Beteiligung ist. Wir drängen insbesondere darauf, dass sich jetzt ein Zusammenschluss einfindet zwischen dem Unternehmen, den Gewerkschaften und dem Staat. Hier sind akute Bündnisse zu schmieden, die Perspektiven geben.
Bei MAN in Deutschland könnten gleich mehrere kleinere Standorte dem Rotstift zum Opfer fallen, etwa die Betriebe im sächsischen Plauen und in Wittlich in Rheinland-Pfalz. Aber auch größere Standorte wie das Motorenwerk in Nürnberg und die Produktion im österreichischen Steyr mit rund 2200 Mitarbeitern stehen im Feuer. Jürgen Kerner von der IG Metall deutet Gesprächsbereitschaft an, will betriebsbedingte Kündigungen aber um jeden Preis verhindern.
Dass das alles kein Selbstläufer ist in Corona, Zeiten, wenn die Geschäfte schlecht laufen, ist jedem klar. Aber es geht nur miteinander und es geht vor allem nicht mit einem Bedrohungsszenario.
MAN kündigte heute an, man wolle den Konzernumbau so sozialverträglich wie möglich gestalten. Aber ob der Jobabbau ohne Kündigungen möglich ist, Dazu äußerte sich MAN heute nicht.
Michael Watzke berichtete aus München. Die Verhandlungen der Briten mit der EU über ein Post-Brexit-Freihandelsabkommen stecken in der Sackgasse. Nach dem Eklat um ein britisches Binnenmarktgesetz in dieser Woche konnte das Land heute aber einen Erfolg vermelden. Mit Japan hat die Regierung ein Abkommen geschlossen, wie die Handelsministerin in London stolz verkündete. Eines, das ab 2021 gilt und 99% der britischen Exporte nach Japan zollfrei macht. Ein echter Erfolg. Frage an meine Kollegin Sandra Pfister. Wie ist das einzuordnen?
Also ich würde sagen, da ist auch eine Riesenportion PR mit dabei. Denn de facto kopiert dieser Vertrag nur das, fast exakt das, was die EU mit Japan schon praktiziert. Also Großbritannien hat da keinen großen Bonus ausgehandelt. Das Zweite ist, um das mal einzuordnen, Japan ist ja die drittwichtigste Volkswirtschaft der Welt, aber der Handel mit Japan, der schlägt für Großbritannien nur mit 2% zu Buche, also 2% aller Handelsbeziehungen Großbritanniens überhaupt. Das ist nicht so viel. Und selbst wenn dieser Handel, wie die Briten sagen, um etwa 1,7 Milliarden Euro langfristig wachsen soll, das wäre 0,07% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist ein Klacks im Vergleich zu dem, was Großbritannien an Bruttoinlandsprodukt einbüßt, wenn es die Handelsbeziehungen zur EU nicht rechtzeitig unter Dach und Fach kriegt.
Jetzt haben Sie es gesagt, auch die EU hat ein Handelsabkommen mit Japan seit 2019. Jetzt sagen die Briten, sie hätten mehr rausgeholt bei Japan als die EU. Stimmt denn das?
Ja, sie behaupten das besonders für den Bereich der Datenvereinbarungen und für den Bereich des digitalen Handels. Es lässt sich im Detail nicht nachprüfen, aber es wäre vielleicht ein ganz leichter Boost, sagen wir mal, für die britischen Fintechs, also die digitalen Finanzdienstleister, die in Japan arbeiten. Japan und die USA, die waren schon immer dafür, die Hürden für Internetfirmen zu senken und deren Daten frei fließen zu lassen. Großbritannien auch, während die EU da sehr auf Datenschutz pocht. Aber man muss auch sagen, für Großbritannien Geld lässt sich damit erstmal nicht machen. Was den Briten viel wichtiger war, sie wollten mehr Lebensmittel nach Japan verkaufen. Und da macht die japanische Regierung ihnen einen Strich durch die Rechnung und sagt, es soll jetzt keine neuen zollfreien Kontingente für Landwirtschaftsprodukte geben. Es ist im Gegenteil so, dass die Regierung in Japan, dass sie die Not der Briten jetzt mal irgendwo endlich einen neuen Handelsvertrag vorweisen zu können, dass sie die gewissermaßen ausgenutzt hat. Denn Großbritannien muss japanische Autos zollfrei ins Land lassen. Noch bezahlen die Japaner 10% Exportzölle. Die sollen die Briten ihnen schneller erlassen, als die Europäer das tun müssen. Die können nämlich die Zölle noch 7 Jahre kassieren, Großbritannien nicht mehr. Also unterm Strich hat Japan wirklich feinsäuberlich darauf geachtet, dass die Briten ja nicht besser behandelt werden als die Europäer insgesamt oder etwa die USA.
Also zusammenfassend, wichtiger wäre gewesen, eigentlich mit der EU und den USA voranzumachen.
Ja, genau. Und EU wissen wir schon, die stecken fest und mit den USA auch mehr oder weniger. Die dritte Verhandlungsrunde ist da zu Ende gegangen ohne Ergebnis, denn die USA sind ein viel härterer Brocken für Johnson. Denn Trump will, dass Johnson die Türen weit aufmacht für günstige Lebensmittelimporte aus den USA. Das will Johnson um keinen Preis, denn darunter würden die britischen Bauern leiden. Und Trump will, dass die Pharmaindustrie Vorzugsbedingungen kriegt, in Großbritannien und ins NHS reinkommt. Und bislang hat Johnson da immer gesagt, auf keinen Fall. Aber mal sehen, wie lange das durchhält.
Danke, Sandra Pfister, mit Einschätzungen zum Handelsabkommen zwischen Japan und Großbritannien. Hingegen stecken die Brexit-Verhandlungen weiter in der Sackgasse. Ein Umstand, den auch die Euro-Finanzminister heute bedauerten. Sie riefen London zur Vertragstreue auf. Bei ihrem ersten physischen Treffen seit Ausbruch der Pandemie in Berlin. Vorrangig ging es aber um die Frage, wie die EU mehr eigene Mittel einnehmen könnte, um die Schulden zu begleichen, die für das Corona-Hilfspaket gemeinsam aufgenommen werden. Die Liste der Möglichkeiten ist lang. Kontroversen gab es heute vor allem um die mögliche europäische Steuer für Digitalkonzerne, berichtet Peter Kapern.
Deutschland und Frankreich sind auf Kollisionskurs, jedenfalls beim Thema Digitalsteuer. Nicht, dass Bruno Le Maire, der französische Kassenwart, und sein deutscher Amtskollege Olaf Scholz uneins wären in der Zielsetzung. Die digitalen Giganten, die Hauptprofiteure der Corona-Krise, wie Le Maire in Berlin anmerkte, sollen einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen. Da stimmen die beiden noch überein. Aber über den richtigen Weg zu diesem Ziel gibt es keinen Konsens. Olaf Scholz hat im Kreis der EU-Finanzminister dafür gesorgt, dass eine Entscheidung über die Einführung einer europäischen Digitalsteuer aufgeschoben wird. Und zwar, weil er diese Steuer lieber auf globaler Ebene etablieren will, im Rahmen der OECD, zusammen mit einer Vereinbarung über eine Mindestbesteuerung von Unternehmen. Und in Berlin stieß Scholz die anwesenden Journalisten mit der Nase darauf, dass sich die Dinge bei der OECD in seinem Sinne bewegten.
You might have heard that there is a good progress we can see.
Sie haben es ja möglicherweise gehört, so Scholz, dass man da gute Fortschritte sehen könne. Einer allerdings teilt diese Auffassung überhaupt nicht, und das ist Bruno Le Maire. Bei der Mindestbesteuerung, da sei ein OECD-Konsens durchaus möglich, aber bei der Digitalsteuer bis zum Jahresende nie und nimmer.
On digital taxation, I cannot see any possibility of reaching an agreement by the end of this year.
Und wenn das so sei, dann müsse man die Konsequenzen ziehen. Soll heißen, Le Maire besteht darauf, dass dann, wie im Kreis der Finanzminister vereinbart, Anfang 2021 eine EU-Digitalsteuer eingeführt wird. Ein Projekt, das in Berlin seit jeher mit größter Skepsis verfolgt wird. Mittlerweile hat der deutsch-französische Dissens über die Digitalsteuer eine neue Dimension gewonnen, weil diese Steuer zu jenen Ressourcen gezählt wird, mit denen die Europäische Union den 750 Milliarden Euro Kredit für den Corona-Wiederaufbaufonds zurückzahlt. Will. EU-Haushaltskommissar Paolo Gentiloni und EZB-Chefin Christine Lagarde verschafften der Ministerrunde eine Übersicht über die aktuelle Wirtschaftsentwicklung. Der Konjunkturmotor sei nach dem Corona-bedingten Einbruch wieder angesprungen, der neue Schwung schwäche sich aber schon wieder ab. Und deshalb, so Gentiloni, dürften die finanziellen Hilfen für die europäische Wirtschaft nicht zu schnell wieder zurückgefahren werden.
A premature withdrawal of support would put the fragile recovery in jeopardy.
Ein vorzeitiges Zurückfahren der Unterstützung gefährde die fragile Erholung.
Peter Kapern über das, was beim EU-Finanzministertreffen bisher verlautete. Wir kommen jetzt zu den Entwicklungen an der Börse heute mit Samir Ibrahim in Frankfurt. Ja, auch da spielte Europa diese Woche eine wichtige Rolle, vor allem die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen, beziehungsweise Post-Brexit-Verhandlungen, sollte ich sagen. Wie läuft es denn für den DAX heute angesichts von wenig Bewegung in dieser Sache?
Naja, also es drückt auf die Stimmung, das darf man so sagen. Panik gibt es hier nicht. Ich habe jetzt vorhin mit einigen Akteuren gesprochen, die das intensiv beobachten und auch analysieren müssen. Die sagten ja, im Endeffekt gehen sie davon aus, dass es irgendwas wie ein Rumpfabkommen geben wird. Das ist auch so die Linie, die hier die meisten Handelshäuser verfolgen. Aber der Schaden, der da angerichtet werden würde, ist natürlich durchaus beträchtlich. Insofern auch beim DAX wenig Bewegung. War lange im Minus. Jetzt zum Schluss kämpft er sich langsam ins Plus. Aktuell steht er bei 13.217 Punkten, also wenig verändert. Das muss man fast schon als Erfolg feiern. Auf die Woche gesehen immerhin gut 2% im Plus, weil wir einen sehr starken Montag gesehen haben, als die amerikanischen Börsen, die ja momentan so ein bisschen turbulent unterwegs sind, geschlossen waren.
Und auch einen sehr starken Euro haben wir diese Woche gesehen. Die Währung im Fokus. Steigt der Euro heute weiter?
Nein, tut er nicht, auch wenn Chefökonomen sogar der EZB inzwischen davor waren. Das ist eben dieser Streit mit Großbritannien. Er ist gestern kurz über die Marke von 1,19 gestiegen, nachdem die EZB gesagt hat, sie tut da erstmal nichts gegen den starken Euro. Aber dieser Ausflug hatte sich dann relativ schnell erledigt. Der Referenzkurs für heute bei einem Dollar 18,54 und aktuell liegt er knapp darunter.
Bayer macht Fortschritte in Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Glyphosat und verlängert den Vertrag von Vorstandschef Baumann. Gibt es darauf Reaktionen?
Ja, großes Erstaunen, darf man mal so sagen. Es wird hier als ungewöhnlicher Schritt betrachtet, denn Baumann gehört ja mit zu denen, die Monsanto, also Hersteller von Glyphosat, mit ins Boot geholt haben, den Kauf da fertig gemacht haben. Und dafür stand er ja auch bei den Aktionären lange im Feuer. Es gab sehr viel Kritik, jetzt also die Vertragsverlängerung, bevor diese Rechtsunsicherheiten komplett ausgeräumt sind. Gut, man nimmt es zur Kenntnis, dass es eben Fortschritte geben soll. Das wird hier begrüßt, die Aktie aktuell 0,8% im Plus, aber wenn man das insgesamt schaut, es bleibt ein Desaster. Seit ihrem Höchststand dieses Jahr hat sie nach wie vor 20% verloren.
Weiter zum nächsten skandalgeschütteten Konzern. Volkswagen liefert seit heute sein jüngstes Elektroauto aus, das nicht nur gute Kritiken bekommt, und heute jährt sich auch zum 5. Mal das Auffliegen des Dieselabgasskandals. Wo liegt die Aktie im Vergleich zu damals?
Aktuell bei rund 150 Euro. Das ist etwas weniger, als sie damals gekostet hat. Aber das liegt nicht daran, dass die VW-Aktie sich nicht erholt hätte. Das hat sie nämlich zwischendurch deutlich. Den aktuellen Kurs sehen wir einfach wegen der Corona-Krise. Den Abgasskandal hat VW für sich abgehakt.
Na, mal sehen. Dann schauen wir noch auf deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis, Herr Ibrahim.
Die Umlaufrendite verharrt bei 0,48% im Minus. Der Goldpreis, der Abwärtstrend setzt sich fort. Aktuell bei 1.950 Dollar je Feinunze im Londoner Handel.
Der Börsenbericht aus Frankfurt von Samir Ibrahim. Danke. Wirtschaft und Gesellschaft ist damit vorbei. Danke fürs Zuhören, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Tschüss.